Inter Mirifica, so lauten die ersten beiden Worte und damit der Titel des Dekrets des Zweiten Vatikanischen Konzils zum Thema Medien. Bevor wir aber fragen, was das für uns heute bedeutet, gibt uns Professor Johannes Grohe, Kirchengeschichtler an der Universität Santa Croce in Rom, eine Einführung in das Dekret und seine weitere Geschichte.
Das Dekret Inter Mirifica über die sozialen Kommunikationsmittel wurde am gleichen Tag wie die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium als erstes Ergebnis der konziliaren Beratung approbiert. Die Bedeutung der Massenmedien oder, wie das Konzil zu sagen bevorzugt, der sozialen Kommunikationsmittel war natürlich schon vor dem Konzil bekannt. Pius XI. Und Pius XII. Hatten die neuen Kommunikationsmittel des 20. Jahrhunderts, vor allem das Radio, gezielt genutzt. Pius XII. Und Johannes der 23. Kommissionen eingerichtet, die sich mit Fragen von Film, Radio und Fernsehen befassten. Umso verwunderlicher, dass sich unter den Vorschlägen während der Zeit der Ante Preparatoria des Konzils kaum etwas zum Thema fand. Da war es dann Johannes der 23. persönlich, der ein Interesse daran hatte, dass wegen des pastoralen Charakters des Konzils auch ein Dokument zum Verhältnis der Kirche zu den sozialen Kommunikationsmitteln verfasst werden sollte. Ergebnis war ein umfangreiches Dokument, zunächst sogar in der feierlichen Form einer Konstitution vorgesehen, das zwar grundsätzlich akzeptiert, aber dann doch radikal gekürzt werden sollte. Da man der Meinung war, das Konzil sollte sich nicht mit allzu technischen Fragen beschaffen. Ergebnis war dann ein kurzer Text, nun Dekret genannt, in dem man die Pflicht der Hirten erinnert, die Gläubigen zu lehren und zu leiten, damit sie das Heil und die Vollendung für sich und die ganze Menschheitsfamilie auch mit Hilfe dieser Mittel erstreben, so im Dekret. Bei einem durchweg positiven Grundton werden freilich auch die Probleme nicht verschwiegen, die bis heute aktuell sind, wie zum Beispiel auf der einen Seite das Recht auf eine öffentliche und rechtzeitige Information, wobei aber doch auch klar ist, dass nicht jedes Wissen Nutzen bringt, oder die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks und auf der anderen Seite Vorrang der objektiven sittlichen Ordnung. Die Darstellung des sittlich Bösen dort, wo es notwendig ist, und andererseits die Erhabenheit des Wahren und Guten. Der Einfluss der öffentlichen Meinung auf das private Leben und so weiter. Im Dekret angeregt und später in die Tat umgesetzt, es wird ein jährlich durchgeführter Gebetstag eingeführt, an dem die Gläubigen auf die Aufgaben der kirchlichen sozialen Kommunikation eindringlich hingewiesen werden und sie eingeladen werden, dieser Frage im Gebet zu gedenken und Spenden für sie zu entrichten. Paul VI. Richtete noch während des Konzils am 2. April 1964 die päpstliche Kommission für die sozialen Kommunikationsmittel ein, später dann von Johannes Paul II. 1988 in einen päpstlichen Rat umgewandelt. Dieses Organ verfasste dann die Pastoralinstitution Communio et Progressio im Jahre 1971, wo dann viele der Aspekte aufgegriffen wurden, die bei der Kürzung des Konzilstextes weggefallen waren. Sicher ist die Wirklichkeit der sozialen Kommunikation über die Erfahrungswelt Anfang der 60er Jahre weit hinweggegangen. Aber das kurze Konzilsdekret, das mit großer Mehrheit approbiert worden ist, hat doch Weichen stellen können, die sich als nützlich erwiesen haben.
Soweit Johannes Grohe, Professor für Kirchengeschichte an der Päpstlichen Universität Santa Croce in Rom. Inter Mirifica, das war damals. Es war, wie gehört, das erste Mal, dass sich die Weltkirche überhaupt zu diesem Thema verbindlich geäußert hat. Aber wie ist das heute? Was für Wirkungen hatte das? Was bedeutet dieses Dokument und was bedeuten die Anliegen dieses Dokumentes für die Kirche und kirchliche Medien heute? Um das herauszufinden, gehen wir einfach zu einem katholischen kirchlichen Medium. Nicht zu Radio Vatikan, das wäre zu einfach, aber auch nicht so weit weg inhaltlich. Wir besuchen das Domradio in Köln, Sender und Webseite des Erzbistums und unterhalten uns dort mit den Kolleginnen und Kollegen über die Medien der Kirche.
Ich bin Milena Fuhrmann und Volontärin beim Domradio in Köln.
Ich bin Hilde Regeniter. Ich bin seit ungefähr 10 Jahren jetzt hier beim Domradio. Ich bin Redakteurin, Moderatorin und mache ganz unterschiedliche Sachen.
Ich bin Ingo Brüggenjürgen, Chefredakteur bei domradio.de.
Warum braucht es katholische Medien?
Ich glaube, es braucht sowieso Medien. Medien sind wichtig, damit die Gesellschaft untereinander kommunizieren kann. Und für die katholische Kirche insbesondere ist es natürlich sehr wichtig, auch eigene Medien zu haben, weil wir haben ganz klar einen Sendungsauftrag. Der Auftrag heißt, geht hin in alle Welt, verkündet allen Geschöpfen die Freude des Evangeliums. Und da sollen wir alle Möglichkeiten für nutzen. Und insofern ist es nicht verkehrt, wenn wir heute in dieser Informations- und Medienlandschaft uns der modernen Medien bedienen.
Es braucht katholische Medien meiner Meinung nach, um bestimmte Werte und Themen auch voranzubringen. Also ich glaube, es ist deswegen wichtig, dass es kirchliche Medien gibt, um eben einfach auch den Blick auf bestimmte Themen zu werfen, die sonst in den anderen weltlichen Medien einfach untergehen.
Warum braucht es katholische Medien wie das Domradio?
Ich glaube einfach deshalb, weil wir noch eine Stimme mehr in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen. Wir haben eine ganz andere Perspektive. Wir behandeln die gleichen Themen, aber aus einem etwas anderen Blickwinkel. Und ich glaube, dieser Blickwinkel kann ein sehr wichtiger sein.
Ist das das Katholische, der Blickwinkel?
Ich denke, das ist einmal ist es der Blickwinkel und dann ist es natürlich auch, dass wir Werte spiegeln. Also wenn wir auf ein Thema schauen, zum Beispiel Flüchtlinge, dann ist das für mich klar, dass wir das auch aus einer christlichen Perspektive tun, weil wir einfach den Auftrag haben, ich war Flüchtling und ihr habt mich aufgenommen oder ihr habt mich nicht aufgenommen. Und es ist klar, dass wir dann einen anderen Blick auf diese Thematik haben, dass wir selbstverständlich finden, dass wir uns auch erstmal mit den Flüchtlingen solidarisieren zum Beispiel.
Was sollte denn auf so einem Werbeplakat fürs Domradio, für Leute, die noch nie was davon gehört haben, die erst auf die Webseite oder einschalten sollen, weil ihr anders seid oder warum?
Also wir haben einen Jingle, den ich schön finde. Das ist Domradio, der Sender mit Sinn. Das gefällt mir ganz gut. Ich finde, wir haben Sinn. Wir haben Sinn anzubieten.
Nun ist Domradio kein 100% Verkündigungssender im Sinne von, der wird das Evangelium verlesen und Auslegung betrieben, sondern es hat eine ganz eigene Musikfarbe. Es wird sehr journalistisch gearbeitet. Wie passt das dann zusammen?
Ich glaube, wir dürfen diesen Auftrag geht hin und verkündet das Evangelium nicht eng fassen, sondern wir sind aufgerufen als Christen Salz in der Suppe zu sein, Sauerteig, der in der Gesellschaft wirkt. Und insofern versuchen wir hier tagesaktuell 24 Stunden am Tag die frohe Botschaft insgesamt zu erden. Das heißt, die christlichen Werte in den aktuellen Dialog, in die aktuelle gesellschaftliche Debatte. Wenn also der Bundestag über Sterbehilfe diskutiert, dann wollen wir die katholische Position nicht irgendwann 14 Tage später oder ein Vierteljahr später in Akademiezeitschriften, sondern tagesaktuell ins Programm bringen.
Und dazu braucht es katholische Medien?
Nicht unbedingt. Es gibt auch viele andere Medien, die da guten Job machen und entsprechend berichten. Aber es ist nicht verkehrt, in einer so vielfältigen Gesellschaft, wo es unzählige Spartenprogramme und spezielle Special-Interest-Programme gibt, wenn man da wirklich auch eine eigene Farbe zum Leuchten bringt. Es gibt Sportkanäle, es gibt Wetterkanäle. Warum nutzt die katholische Kirche nicht die Möglichkeiten? Und in den päpstlichen Dokumenten wird ja auch immer wieder dazu ermutigt, die eigenen Chancen zu nutzen.
Was ist der Unterschied als katholische Journalistin beim katholischen Sender oder katholische Journalistin nebenan beim WDR? Was ist denn der Unterschied?
Ich weiß gar nicht, ob der Unterschied so wahnsinnig groß ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn ich jetzt beim WDR wäre, würde ich nicht anders arbeiten. Die Einbettung ist anders, ne? Also hier ist es vielleicht eher so die Erwartung an den Sender. Wenn die Leute hören Domradio, dann denken die, ah ja, das ist ein katholisches Radio, da wird es die und die und die Themen geben. Was ja zum Teil auch stimmt, aber nicht nur, weil wir ein sehr breites Themenspektrum haben. Und beim WDR wären dann katholische Themen, ja, die wären auch erwartet, aber unter vielen anderen. Ne? Also die Erwartungshaltung an den Sender wäre eine andere, aber für meine Arbeit oder für mein Selbstverständnis spielt es eigentlich keine Rolle.
Nebenan ist der WDR. Was ist denn der Unterschied? Katholischer Journalist beim Domradio oder katholischer Journalist beim WDR? Wo ist der Unterschied in der Arbeit?
Ich hoffe mal, wenn alle einen guten Job machen, bleibt der Unterschied sehr gering. Ich würde nur sagen, bei uns sind wir bemüht, ohne dass den ganzen Tag hier Weihrauch rauskommt, noch einen speziellen Mehrwert zu liefern. Wir sind immer ganz besonders bemüht, ich nenne das mal so ein christliches Prisma davor zu halten, dass wir immer wieder versucht sind, es aus dem Geist des Evangeliums, aus dem Glauben heraus versuchen, in diese Gesellschaft hineinzusprechen und zu gucken, was wäre angesichts dieser oder jener Probleme denn die richtige christliche Position. Und das versuchen wir mit Gesprächspartnern aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens, aus Kunst, Kultur, Gesellschaft, Universitäten, Kirche, immer wieder zur Sprache zu bringen. Und es ist interessant, in den 15 Jahren, in denen wir das jetzt machen, ich habe immer gedacht, das funktioniert nicht. Es funktioniert tadellos, weil es gibt eigentlich in allen Bereichen Christen und da versuchen wir eigentlich nur die Stimme ein bisschen lauter zu machen. Der Westdeutsche Rundfunk hat hin und wieder auch die christlichen Stimmen im Programm, aber er ist der gesamten Gesellschaft verpflichtet und insofern bei uns ein bisschen enger geführt.
Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur Larifari und Kuschelthemen oder sowas machen. Wir haben auch natürlich ganz brisante Themen und Themen, die nicht nur Kirche bewegen, sondern auch die Weltpolitik und dass wir da auch qualitativ natürlich dran arbeiten und nicht nur die positiven Sachen rausnehmen oder irgendwas über irgendwas berichten, was irgendwie die Mehrheit hören will. Nein, wir setzen uns auch damit auseinander. Wir zeigen auch die Schwachpunkte oder die schwierigen Stellen auf, aber wir machen das auf diese Art und Weise, dass irgendwie sittlich vertretbar ist, also moralisch vertretbar ist, ohne dass man jetzt auf jemanden draufhaut, sozusagen einfach objektiv bleibt.
Aber keine Public Relations, das ihr hier macht. Das ist schon Journalismus, würdest
ja,
du sagen.
Ja, natürlich, absolut.
Jetzt sitzt ihr hier an den Computern und am Mikrofon und berichtet nicht nur über Kirche, aber auch über Kirche. Mhm. Jetzt mal geblickt vom journalistischen Schreibtisch auf die Kirche. Hat Kirche in Deutschland verstanden, wie das so geht mit Kommunikation oder muss Kirche noch viel lernen?
Ich glaube, Kirche in Hinblick auf Kommunikation ist auf dem guten Weg oder ist auf einem guten Weg. Sie kann auf jeden Fall noch was dazu lernen. Man merkt hier natürlich auch vom journalistischen Schreibtisch, also als Medium, die auch oft auf die Kirche, auf Informationen von der Kirche zurückgreifen muss, dass es da immer wieder so Schwachstellen gibt, dass viele Sachen einfach noch nicht veröffentlicht werden, die aber jetzt veröffentlicht werden müssen, weil es einfach jetzt brisant ist und nicht irgendwie 2-3 Tage später. Da ist die Kirche manchmal ein bisschen zeitverzögert, also so ein bisschen zu spät. Und da sollte man einfach schauen, dass sie da mit der Zeit geht, auch wirklich direkt parat ist und Meinung gibt und nicht immer erst Zeit verfliegen ist, weil das wirkt dann auch so ein bisschen, als würde man sich da zurückziehen, wenn jetzt irgendwas passiert. Das wirkt einfach auch so ein bisschen nach außen hin, als wüsste die Kirche auch dann nicht, was zu tun ist.
Ja, wenn man heute in die Medien- und Informationsgesellschaft reinguckt, dann ist es doch so, Kirche spielt da nicht die allererste Geige. Wir sind nicht ganz vorne dabei. Die großen Unternehmenschefs der großen Medienanbieter sitzen nicht im Vatikan, die sitzen irgendwo im Silicon Valley, die sitzen an großen Geldhähnen und Medien werden heute nicht mehr schwerpunktmäßig von kirchlich Verantwortlichen gesteuert. Das müssen sie ja auch nicht, aber wir sollen zumindest an der einen oder anderen Stelle doch mindestens uns bemühen, dass wir auch eine Professionalität erreichen, die wir heute nach meiner Einschätzung noch in vielen Bereichen nicht erreichen.
Das Zweite Vatikanische Konzil spricht bereits davon, dass Menschen ein Recht darauf haben, informiert zu werden. Ist das Domradio Teil dieses Rechtes auf Informationen?
Ja, ich glaube, es hat sich seit dem Zweiten Vatikanum und durch die entsprechenden Medienpapiere ja schon etwas verändert. Man hat einfach gemerkt, das ist extrem wichtig und insofern denke ich, sind diese Papiere, die damals verfasst wurden, wenn man sie aus dem Geist herausliest, natürlich manchmal in einer Sprache schwierig, in dem Gesamtduktus, wenn man aber versucht, bei Kommunikation geht es immer um das Wohlwollen des Verstehens. Wenn man sieht, von welchem Geist sie da schon getragen sind, dann glaube ich, ja, sie haben auch was bewirkt. Kirche hat eigene Abteilungen, die sich darum kümmern. Man hat diese Notwendigkeit erkannt. Es gibt überall auf der Welt auch eigene kirchliche Zeitungen, Radiosender, Fernsehprogramme. Das Ganze ist, glaube ich, weiter auszubauen. Und wir sind ein kleiner Teil davon, aber wir versuchen, in dieser großen Maschinerie gut mitzudrehen.
Kirche produziert gerne Papiere, wenn das Erzbistum Köln oder die Bischofskonferenz oder der Vatikan jetzt ein Papier über Kommunikation und Medien schreiben würde. Was müsste da rein?
Für mich ganz, ganz wichtig, wir müssen die Sprache der Menschen sprechen. Wir dürfen nicht in so einem Kirchendeutsch oder Kirchenlatein oder Kirchenitalienisch, was auch immer, daherkommen und die Leute mit Begriffen erschlagen, die sie nicht verstehen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig.
Was wichtig wäre, eben die Medien nicht nur als Medium zu nutzen, um irgendwas weiterzubringen, eine Nachricht zu übermitteln, einen Text, eine Information, sondern zu akzeptieren, dass die Medien mittlerweile einfach Plattform, Teil der Menschen geworden sind, die sich auf diese Art und Weise auch ausdrücken und dass es eben nicht nur in eine Richtung geht, sondern auch also in die Richtung zurück. Also dass es wirklich Kommunikation ist, ein Dialog zwischen beiden Seiten. Dass es eben nicht nur ein Sprachrohr ist, was in eine Richtung geht, sondern dass da einfach klar ist, die Medien sind Kommunikationsmittel, die in beide Richtungen gehen und dass man da eben sozusagen die Botschaft oder die Nachrichten der jungen Menschen, der Konsumenten auch hört, diese aufgreift und darauf eben reagiert.
Welcher Gedanke müsste da jetzt heute vom Domradio geschrieben hinein?
Wir brauchen keine neuen Papiere. Wir haben so schöne Papiere. Die Papiere sind ja nicht das Problem. Das fängt bei der frohen Botschaft an, die wir bis heute immer wieder übersetzen. Das versteht eigentlich jeder. Wir haben die Bergpredigt, die ist sehr knapp und kurz. Und dann haben wir kilometerlang Bücher, wie die Bergpredigt heute zu interpretieren und zu leben ist. Und das Gleiche gilt auch für den Medienbereich. Es gibt wunderbare Papiere von Inter Mirifica bis Etates Novae. Wenn man das erste Papier liest, da schon damals drinstehend Inter Mirifica, die Auswirkung der sozialen Kommunikationsmittel geht über die Grenze der Nation hinaus und macht die Einzelnen gleichsam zu Bürger der ganzen Menschheit. Global Village, schon vor 50 Jahren zusammengeschrieben, vorformuliert. Also wir brauchen keine neuen Papiere. Wir müssen eigentlich mal die guten Papiere, die wir haben, vielleicht nochmal aus der Schublade holen. Wir müssen versuchen, sie einfach zu leben und umzusetzen. Und wir müssen einfach mal es machen und nicht immer nur aufschreiben, wie es sein soll.